Seit 2001 gibt es bereits das Freiburger Theater der Immoralisten, das als anspruchsvolle studentische Gruppe begann und spätestens 2007 professionell wurde. Und seit 2010 haben die Immoralisten sogar eine eigene feste Spielstätte auf dem Stüdinger Gewerbehof in unmittelbarer Nachbarschaft des E-Werks. Im ersten Jahr stemmten die Immoralisten sogar sage und schreibe 8 Inszenierungen, die allesamt sehr ambitioniert waren und heute ja noch immer sind. Das sind meistens eigene Bühnenfassungen. Das Ensemble ist oftmals riesig, bis zu 12, 13, 14 Personen. Und im Sommer gibt es sogar ein Open Air. Regisseur und oft auch Autor der Stücke ist in der Regel Manuel Kreitmeier, der von Anfang an das Theater zusammen mit Florian Wetter leitet. Dieses Mal ist der Stoff von dem irischen Dichter Oscar Wilde. Aber der Roman wurde zu einer eigenen Theaterfassung umgewandelt. Erst neulich hatten wir das Bildnis des Dorian Gray schon einmal zum Thema, als wir über die Hörspielfassung von Marc Gruppe sprachen. Dieses Mal geht es um das aktuelle Theaterstück der Immoralisten. Daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Manuel Kreitmeier.
Ja, danke Hartmut, herzlich willkommen.
Manuel, ihr wählt ja immer mit viel Bedacht eure Stücke aus. Was reizt euch denn besonders an das Bildnis des Dorian Gray?
Also wir wählen unsere Stücke meistens so aus, dass wir das Gefühl haben möchten, dass es aktuelle Bezüge sozusagen gibt, dass es irgendetwas in diesem Stück oder in diesem Text gibt, das für heute relevant ist. Wir machen eigentlich nicht historische Stücke im Sinne von schönem Ausstattungstheater, sondern wir machen Sachen, wo wir selber das Gefühl haben, das kann heute dem Publikum etwas sagen und das Publikum könnte verändert den Raum verlassen. Das ist eigentlich so unser Credo. Und das Bildnis des Dorian Gray ist meiner Ansicht nach ein hochaktueller Text zum Thema Narzissmus, zum Thema menschlicher Bindungen oder vielmehr dem Mangel an menschlicher Bindungen und dem Thema, wie ich sozusagen meine eigenen Vorstellungen in jemand anderen reinprojiziere. Und natürlich auch so aktuelle Themen wie Jugendwahn, diese Sucht, sich selbst auf Instagram oder Facebook zu vermarkten, also diese Selbstvermarktungsstrategien, das alles ist im Buch ja sehr stark drin. Und da ging es eben auch darum, das für heute erfahrbar und erlebbar zu machen.
Wie lange ist denn bei euch eigentlich so ein Produktionsprozess von der ersten Idee, die ihr irgendwann mal habt, bis zur Premiere?
Nicht so lang. Ich glaube, die Leute sind immer total geschockt, wenn ich das erzähle. Also wir machen ja viele Produktionen, wir machen ja meistens 4 oder 5 Premieren im Jahr. Und mein Kollege Florian Wetter sagt immer, wir begeben uns eigentlich immer auf eine Reise und begeben uns in eine bestimmte Welt, in der halten wir uns auf ein paar Monate lang und dann gehen wir raus in eine neue Welt. Und von daher ist der Produktionsprozess eigentlich immer erst, wenn wir ein Stück spielen, kommt irgendwann dann die Idee für das nächste, dann wird die Textfassung gemacht, dann wird die Bühne konzipiert, dann beginnt es mit den Proben. Von daher würde ich sagen, vielleicht so 6 Wochen, 7 Wochen.
Und die Figur des Dorian Gray wird ja von einer Schauspielerin, nämlich Chris Meisser, gespielt. War das von Anfang an klar, dass du die Rolle mit einer Frau besetzt?
Es war Florians Idee tatsächlich und die Idee ist sehr gut, weil der Dorian im Buch ja sowas Androgynes hat. Es ist ja ein schöner Jüngling sozusagen. Jetzt ist es sehr schwer, im Theater einen schönen Jüngling aufzufahren, weil man ja auch ein gewisses Alter von dem Schauspieler braucht, um einfach auch eine gewisse Leistung zu erhalten. Und ich fand es sehr spannend auch, dass Dorian eigentlich so sexlos ist. Also er ist wirklich eine blanke Oberfläche, die für die Wünsche aller, die ihm begegnen, sozusagen standhält. Und von daher braucht er eigentlich kein Geschlecht.
Auf eurer Webseite www.immoralisten.de nebenbei betont ja die aktuelle Aktualität des Stückes, du hast eben schon gesagt, es geht unter anderem auch um Instagram und Facebook, was ihr da betont. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten natürlich vom Stück, aber willst du noch ein bisschen mehr erläutern noch?
Dorian ist ja sozusagen ein schöner Jüngling, der von so einem Maler, bei uns ein Fotograf, entdeckt wird als Projektionsfläche, als seine Muse. Also der Maler kann im Buch plötzlich viel bessere Bilder malen, seit er diese Muse Dorian Gray hat. Bei uns ist ein Fotograf, der sozusagen sagt, seit Dorian da ist, sind leben meine Bilder plötzlich. Und ich glaube, Dorian selber ist eigentlich völlig leer, weil einfach nur Ideen in ihn gepflanzt werden, die er selber eigentlich gar nicht hat. Er selber ist sich seiner Schönheit nicht bewusst. Er trifft dann in diesem Atelier von diesem Maler, diesen Lord Henry Wotton, das ist so ein Dandy und Ästhet und der sozusagen teilt ihm seine sehr nihilistischen und vergifteten Gedanken mit. Sozusagen, es geht nur um Schönheit. Schönheit ist das einzige Ideal. Es geht um ewige Jugend. Und Dorian wünscht sich dann ewig jung zu bleiben. Und ich glaube, in einer Zeit, in der wir alle immer nur sozusagen jung, schön, sexy, potent, erfolgreich, sein wollen und das uns ja auch so vorgegaukelt wird, dass es dass die einzig erstrebenswerten Werte sind, ist diese Figur Dorian Gray wahnsinnig spannend. Und ist ja auch eine Figur, die am Ende feststellt, dass was habe ich von dieser ganzen Schönheit und diesem ganzen Erfolg, wenn in dem ewigen Leben vor allen Dingen auch, wenn ich überhaupt keine Tiefe in meinem Leben habe und meine Seele sozusagen verloren habe. Und ich glaube, um dieses Manko der nicht vorhandenen Seele, der nicht vorhandenen Tiefe eines Lebens oder der nicht vorhandenen Beziehungen in einem Leben, das ist das Thema des Stücks und das Thema des Buches auch.
Das Bildnis des Dorian Gray wird ja immer wieder in den unterschiedlichen Formen interpretiert. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt Ballettaufführungen, Film, Musical, Schauspiel, Oper, Hörspiel, eine Comicfassung gibt es auch und natürlich bildende Kunst, logischerweise. Was reizt in deinen Augen eigentlich so viele unterschiedliche Künstler, das, den Stoff immer wieder neu zu beackern?
Michael Thalhammer, das habe ich mal gesagt, es gibt so ein paar exemplarische Geschichten der Weltliteratur, die es immer wieder wert sind, erzählt zu werden, weil sich exemplarisch eben in ihnen etwas wirklich über das Leben erzählen lässt, das Leben in seinen Schattierungen. Und ich glaube, Dorian Gray ist eine dieser Geschichten, die diese Faszinationskraft haben. Das mag an vielen Punkten liegen, vor allen Dingen, glaube ich, daran, dass es sozusagen Märchenmotive, das Motiv von Faust und Mephisto, also durch diesen Verkauf der Seele eigentlich, durch dieses ewige Jugendthema und diese Horror- und Gothic-Elemente mit einem philosophischen Roman verbindet. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Kombination, die wahrscheinlich immer wieder Leute reizt. Es ist auch ein Buch, ich fand das sehr erstaunlich, gerade wenn man Oscar Wilde so gar nicht einschätzt eigentlich, dass eine erstaunliche philosophische Tiefe und gedankliche Tiefe tatsächlich hat.
Weißt du eigentlich, wie das Buch von Oscar Wilde, das ja, glaube ich, 1890 rausgekommen ist und dann später einmal neu aufgelegt wurde, wie es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eigentlich gesehen wurde? Das Buch hat ja auch im Original zum Beispiel sehr viele homoerotische Elemente. Wie war das denn im viktorianischen England überhaupt möglich oder wurde es damals gar nicht so richtig in die Richtung interpretiert?
Das wurde sehr stark in die Richtung interpretiert. Deswegen musste Oscar Wilde auch seine erste Fassung sozusagen nochmal überarbeiten, weil der Verlag gesagt hat, wir können das nicht rausbringen. Ob das jetzt nur an dem homoerotischen Inhalt lag, der finde ich schon sehr deutlich drin ist, oder ob es eben auch an dieser doch sehr also unkonventionellen Welt, in dieser Philosophie, die drunter liegt, die eben sehr gegen Konventionen, gegen moralische Wertesysteme geht, also schon das Vorwort ist eine Kampfansage an die bürgerliche Gesellschaft von Oscar Wilde, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das Buch wurde sehr wohl als würdiges Skandalbuch damals empfunden.
Ihr hattet ja am 29. Dezember 2018, also vor wenigen Tagen, Premiere, gab es seitdem schon sehr viele Reaktionen seitens des Publikums, kommen die Leute hinterher zu euch, kommt ihr ins Gespräch mit den Leuten, kriegt ihr da sowas mit?
Also wir kriegen die Reaktion sehr stark natürlich mit und ich gebe auch zu, dass wir auf die Reaktion hin immer wieder auch das Stück durchdenken. Klar, man muss immer abwägen, was sind das für Reaktionen, aber wir haben das Stück jetzt auch seit der Premiere nochmal ein bisschen geändert, weil wir gesagt haben, also in den Proben konnte man das Stück sehr viel intimer spielen und es hat sehr gut funktioniert, es so intim zu nehmen. Und wenn dann plötzlich 80 Leute drin sitzen, merkt man, man muss es theatraler nehmen, man muss es größer nehmen. Gerade auch, weil wir eine relativ große und relativ leere Bühne haben, sind die Schauspieler sozusagen der einzige Farbfleck auf der Bühne und die müssen sehr groß spielen, damit es funktioniert. Und ich glaube, solche Sachen, die kann man immer erst eigentlich nach einer Publikumsreaktion wirklich einschätzen, dass man sieht, aha, es ist vielleicht eine Spur zu klein gespielt, eine Spur, es muss ein bisschen theatraler genommen werden und von daher ändern wir schon auch da Dinge ab, aber natürlich das Grundgerüst bleibt alles. Wir haben sehr viele Reaktionen, wir haben sehr, sehr gute Reaktionen, wir hatten ja auch eine fantastische Presse zu dem Stück tatsächlich. Ich höre sehr stark von den Leuten, dass sie sagen, es ist wahnsinnig toll gespielt, es ist eine sehr anspruchsvolle Textfassung sicherlich und es ist ein Stück mit sehr vielen Ecken und Kanten und ich glaube, das spricht sehr für das Stück. Ich glaube, wie immer bei uns und in diesem Fall vielleicht besonders, ist es nicht eine leicht verdauliche Abendunterhaltung, sondern es ist eine Kost, die einen intellektuell und ästhetisch fordert. Aber ich glaube, umso bereichernder kann es sein.
Habt ihr eigentlich auch Publikumsgespräche hinterher? Es gibt ja manche Stücke, habt ihr das schon gehabt?
Also wir versuchen es immer wieder anzubieten. Wir haben jetzt noch keines gemacht bei Dorian Gray. Wir werden sicher welche machen, ja.
Florian Wetter, mit dem du ja das Theater auch leidest, hat ja auch die Musik komponiert. Wie läuft denn eigentlich so ein Prozess zwischen Regisseur bzw. Autor und dem Komponisten ab? Sprecht er da sehr viel über den Stoff und er bietet dann was an oder bietet er erst was an und du guckst, ob du das einsetzen kannst? Oder wie läuft sowas?
Das kommt auf den Komponisten an. Mit Florian und mir ist das sicherlich keine einfache Arbeit, weil wir beide sehr klare Vorstellungen immer von Sachen haben. Wir haben mittlerweile sozusagen nach vielen Kriegen auch da eine Lösung gefunden, die wirklich darin besteht, dass er sich aus meiner Text- und Regiearbeit eigentlich raushält und ich mich aus der Komposition raushalte. Das funktioniert sehr gut. Mittlerweile machen wir es so, und es ist auch sinnreich, dass man eigentlich erst eine Szene stellt und erarbeitet und dann der Komponist überlegt, wie kann die Musik dem was dazugeben. Also Florian hat einen sehr hohen Ansatz auch, der auch sehr darin besteht, nicht zu illustrieren, was ich sehr richtig finde, weil ich finde, Musik im Film auch oder im Theater wird viel zu oft illustrierend eingesetzt, einfach also sozusagen zur Verstärkung von etwas, was der Text und die Inszenierung eh schon hat. Und Florian ist der Meinung, und da hat er recht, dass Musik auch etwas ganz anderes, eine ganz andere Ebene erschließen kann. Und ich finde, und auch die Reaktion der Leute zeigt, das ist eine fantastische Musik. Und wir haben es auch dieses Mal mit einem komplett neuen Instrument gemacht, das wir extra dafür angeschafft haben, nämlich eine sehr aufwendige Workstation, mit der man sozusagen wirklich richtige Filmmusik machen kann. Und das ist natürlich sehr bereichernd, weil wir bisher immer sehr minimalistisch mit Klavier oder Klavier und Cello gearbeitet haben. Macht diese Musik jetzt natürlich wirklich nochmal auch wirklich was her durch diese Möglichkeiten, die diese Workstation bietet.
Ja, Manuel, wenn jetzt jemand hier zugehört hat und jetzt richtig Lust bekommen hat, zu euch zu kommen, was ich hoffe, wann hätte er eine Gelegenheit oder Sie, wie lang spielt er das Stück?
Oh, da fragst du mich was. Also wir spielen das auf jeden Fall bis, ich meine, Mitte März und eigentlich immer Donnerstag, Freitag, Samstag, 20 Uhr bei uns im Theater. Diese Woche tatsächlich allerdings nur Freitag, Samstag, aber sonst eigentlich immer Donnerstag bis Samstag.
Und wenn man sich weiter über euch informieren möchte, gibt es eine Webseite oder Facebook-Seite oder ähnliches?
Genau, also www.immoralisten.de natürlich. Da steht eigentlich alles drauf, was man wissen muss. Facebook gibt es natürlich auch und wir sind auch jederzeit ansprechbar. Ich glaube, unser Theater ist ja auch dafür bekannt, dass wir sozusagen keine Kontaktschwierigkeiten mit dem Publikum haben. Also man kann uns einfach auch immer ansprechen.
Du bist doch fast immer da oder bist immer machst du dich?
Ich bin tatsächlich fast immer da. Ich versuche mittlerweile nicht immer das Licht machen zu müssen. Das klappt auch, weil als Regisseur möchte man jetzt auch nicht jeden Abend die eigene Arbeit sehen. Aber ich bin natürlich immer da und das Theater ist ja auch unser Kind, von daher.
Mhm. Ja. Ja, wollte ich gerade fragen, wie ist es eigentlich überhaupt, wenn jeder Abend das Stück immer oder fast immer jeden Abend das Stück wieder siehst? Ist es eigentlich immer spannend? Ist es manchmal auch, dass du denkst, du kannst es bald selber nicht mehr sehen? Oder denkst du, oh, das war mal ganz anders, ich muss da mal eingreifen? Oder wie läuft es für dich ab eigentlich als Regisseur?
Also das ist tatsächlich eine spannende Frage, glaube ich. Also ich glaube, es ist wichtig, das Stück am Anfang zu betreuen, also die ersten Aufführungen auf jeden Fall da zu sein, weil man es eben immer noch korrigiert auch und abstimmt. Ist auch für die Schauspieler wichtig. Aber irgendwann ist es auch wichtig, es loszulassen. Also ich glaube oder ich weiß, es auch für die Schauspieler kann das oft sehr stressig sein, wenn der Regisseur abends da ist, weil sie sich dann nicht frei genug fühlen. Ich finde es auch wichtig, das Stück abzugeben, dass die Schauspieler was daraus machen können, finde ich sehr entscheidend. Aber es ist immer wieder wichtig, drauf zu schauen und zu korrigieren, weil es muss ja im Ganzen ein kohärentes Kunstwerk sozusagen sein. Und klar, wenn das Stück gelungen ist, schaue ich mir das gerne auch ab und zu an. Es gibt natürlich auch Produktionen, wo man sagt, das ist jetzt nicht deine beste Arbeit, da gibt es Szenen, die magst du selber nicht besonders. Ich bin jemand, der bis zum Schluss immer korrigiert eigentlich. Also das ist dieser Perfektionismus-Wahn, glaube ich, auch, den ich habe, immer wieder zu versuchen, das Ganze noch besser zu machen.
Manuel, dann wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt und euch natürlich viel Erfolg bei Das Bildnis des Dorian Gray. Ich hoffe, es auch bald zu sehen. Dann können wir vielleicht auch noch eine Nachbesprechung noch machen.
Ja, gerne.
Und erstmal jetzt dir viel Erfolg und euch viel Erfolg, volle Zuschauereien und vielen Dank, dass du heute in die Studie gekommen bist.
Ja, vielen Dank euch, dass ihr uns eingeladen habt.
Das war Manuel Kreitmeier vom Theater der Immoralisten, das Theaterstück Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde inszeniert hat und das bis Mitte März noch dort zu sehen ist.